Wir haben gestern, für die, die nicht dabei waren, kurz geredet, was ist Körper, Seele, Geist. Die Bibel beschreibt diese Dreieinigkeit des Menschen, Körper, Seele, Geist. Und wir haben uns gestern darüber ein bisschen unterhalten. Im 1. Thessalonicher 5, 23 steht, Paulus sagt, ich bete, dass Gott euch heilige, im Wort Heil ist auch das Heilen, an Körper, Seele und Geist, und dass ihr bewahrt bleibet als ganze Menschen. Das heißt, wenn man die Bibel liest, erkennt man, es ist absolut Gottes Anliegen, dass wir als Menschen heil, geheilt und gesund werden. Das ist, was Gott will mit uns. Das ist eigentlich nicht zu übersehen auf jeder Seite. Und wer die Evangelien kennt und gelesen hat, die Geschichte von Jesus, der liest fast auf jeder Seite, dass Jesus Christus einen Menschen heilt, der körperlich krank ist. Im Neuen Testament haben wir hunderte Heilungen, spektakuläre Heilungen, wie man sie heute kaum sieht. Wir lesen aber auch, dass Jesus Menschen geheilt hat, die seelisch krank waren. Zum Beispiel die Frau am Brunnen, die Samariterin, die war körperlich, soweit wir wissen, ganz gesund, aber ihre Seele war krank. Und Jesus hat sie geheilt. Und dann lernen wir über andere Menschen, die sowohl körperlich als auch seelisch gesund sind, aber ihr Geist ist krank. Zum Beispiel Nikodemus. Und Jesus kam und heilte den Geist. Er gab ihm den Geist. Er sagte ihm, ohne den Heiligen Geist hast du kein Leben. Das heißt, wenn wir über Gott als Heiler reden, dann reden wir nicht nur von körperlicher Heilung, dem Soma, sondern wir reden vom ganzheitlichen Menschen. Das ist Gottes Anliegen und das ist ziemlich klar. Ich bin sehr dankbar, dass ich in meinem eigenen Leben, wenn ich zurückschaue jetzt, alle Bereiche erfahren durfte. Als ich 15 Jahre alt war, ich wohne immer noch im Haus, wo ich geboren bin, in der Ramsau. Das habe ich dann geerbt, diese Frühstückspension, das macht die Hannelore. Und da bin ich in eine Jugendstunde gegangen, bei uns in der evangelischen Kirche in der Ramsau. Und da gab es einen Jugendleiter, der Gottlieb, und der hat jeden Samstag im Reikersaal, hat er uns von Jesus erzählt. Und ich ging hin, ein, zwei Jahre, aus verschiedenen Gründen, die Mädchen haben gut ausgesehen, die Burschen waren auch cool, die dabei waren. Aber ich habe immer zugehört. Und als ich so 15 Jahre alt war, habe ich bewusst gesagt, ich treffe jetzt eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Und das Interessante ist, manchmal fragen mich Leute, ja, warum wusstest du, dass das wahr ist? Muss ich sagen, das wusste ich nicht. Ich konnte es dir nicht erklären. Aber ich wusste, dass es wahr ist. Das ist das Interessante. Wenn ein Mensch von Gott berührt wird, dann weißt du, Gott ist Realität. Ich konnte als 15-Jähriger nicht ergründen, ist es jetzt das Islam oder Buddhismus oder Christentum? Wie kann ich wissenschaftlich, historisch alles belegen? Inzwischen habe ich viel davon gemacht, aber als 15-Jähriger nicht. Und doch wusste ich damals schon, was der sagt, ist wahr. Und so kann ich sagen, das ist die Zeit, wo ich gläubig wurde, wo Gottes Leben in mein Leben kam, wie wir gestern gehört haben, wo Gott den Geist einhaucht und du eine lebendige Seele wirst, ein Mensch, der mit Gott kommuniziert. Dann über die Jahre, ich hatte als junger Mann, so 18, 19, 20, einen extremen Minderwertigkeitskomplex. Und zwar einen solchen, der nicht witzig ist. Es gibt ja junge Leute, die machen Lausbubenstreiche, das finde ich ja super und Blödsinn, können alle jungen Leute tun. Aber ich habe so Sachen getan, die sind peinlich, für die schämt man sich. Einfach um Aufmerksamkeit zu kriegen. Erzähle ich euch jetzt nicht, aber das ist auch egal. Aber das hat mein Leben damals schon rückblickend, wenn man drinnen ist, merkt man es ja gar nicht so. Aber dann rückblickend denkst du, was warst du für ein Heini, was hast du alles getrieben? Und ich kann mich erinnern, ich war dann vor, keine Ahnung, 10 Jahre oder länger aus, in Brisbane, Australien, wo ich gepredigt habe auf einer Konferenz mit einem Freund von mir, der Charles Price, der ist Pfarrer in Toronto. Und wir beide waren die Sprecher. Und dann haben wir abends einen Kaffee getrunken und dann hat der Charles mir erzählt, dass er als junger Mann, ein bisschen vor mir, so mit 16, 17, ziemliche Minderwertigkeitskomplexe hatte. Dann habe ich zum Charles gesagt, das ist interessant, das merke ich bei dir überhaupt nicht. Also du bist überhaupt kein Mensch, der was Minderwertigkeitskomplexe hätte. Gott übrigens ist auch wunderbar, Charles, der ist so gebraucht von Gott. Der predigt jeden Sonntag an Millionen von Menschen. Ganz Kanada, USA, Indien, in Vietnam, überall predigt Charles im Fernsehen. Ist ganz super. Aber auf jeden Fall, dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt. Dann hat Charles gesagt, aber Hans-Peter, bei dir sehe ich auch nicht viele Minderwertigkeitskomplexe, wenn ich dich so anschaue. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, ja stimmt. Das über die Jahre, das habe ich gar nicht. Stimmt, ich kämpfe nicht mehr damit. Und ich hatte keine Selbsterfahrungskurse, gar nichts, über all die Jahre. Ich habe mich einfach mit Gott und seinem Wort auseinandergesetzt. Und rückblickend kann ich sagen, meine Seele hat eine Heilung erfahren. Übrigens, ich glaube, jeder von uns hat Minderwertigkeitskomplexe. Auf verschiedenen Levels und in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, ganz los werden wir sie nie in diesem Leben, aber wir müssen uns nicht davon bestimmen lassen. Das ist das Schöne. Und dann, ich war ja früher hauptberuflich Bergführer und Skilehrer, 9 Jahre lang. Und ich hatte eigentlich gesundheitlich auch mit meiner Haut nie Probleme. Und ich war damals auch im Ausbildungsteam für die österreichischen Skiführer. Und da war ich am Gletscher mehrere Wochen bei diesen Kursen. Und plötzlich konnte meine Haut die Sonne nicht mehr ertragen. Das war so extrem, ich konnte überhaupt nicht mehr in der Sonne. Es ging über 2 Jahre, ich bin von einem Arzt zum anderen gelaufen, verschiedene Ärzte und alle haben gesagt, ja, es ist keine Sonnenallergie, aber du verträgst die Sonne nicht mehr, du kannst nicht mehr in die Sonne gehen. Cortison schmierst halt, 2 Jahre lang jeden Tag Cortison, das lindert es ein bisschen, aber das heilt natürlich nicht, wie wir wissen. Und es wurde dann so schlimm, einen Winter konnte ich nur noch mit Gesichtsmaske unser Haus verlassen, sonst gar nicht mehr. Und ich hatte viel Wasser unter der Haut, es hat extrem gejuckt, es war auch rot, Bilder von damals, es sieht wild aus. Aber nach 2 Jahren habe ich mir dann, ich habe immer Jakobusbrief öfter mal gelesen, Jakobus 5 steht, ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten, dann bekennt euch einander die Sünden, salbt den Kranken, betet für ihn und Gott wird ihn aufrichten. Und dann nach 2 Jahren habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt. Und ich habe dann ein paar Freunde angerufen, dann haben wir uns die Sünden bekannt einander, dann haben sie mir Babyöl draufgeschmiert, dann haben sie gebetet für mich und 2 Tage später war es weg. Also ich habe auch eine körperliche Heilung erfahren dürfen, wofür ich sehr dankbar bin. Wir haben auch über meine Frau, die hat etwas Ähnliches gehabt, gebetet, da hat es nicht funktioniert, da ist sie erst vor 3 Jahren weggegangen. Aber das Schöne ist, es übrigens die Bibel sagt gar nicht, Gott wird ihn heilen. Jakobus sagt, Gott wird ihn aufrichten. Auch meine Frau wurde aufgerichtet. Sie konnte viel besser damit leben. Es war eine gute Erfahrung auch. Wir haben schon öfter über Kranke gebetet. Einige wurden tatsächlich geheilt und andere nicht. Aber alle wurden aufgerichtet. Und das ist etwas Wunderschönes. Und so darf ich da stehen und sagen, ich habe Gott erfahren an meinem Geist, an meiner Seele und an meinem Leib. Und in der ganzen Bibel ist es offensichtlich, dass es Gottes Anliegen ist, seine Kinder gesund zu machen. Im 2. Mose 15, 26, da stellt sich Gott seinem Volk vor und Gott sagt zu seinem Volk, ich bin der Herr, dein Arzt, Jehova Rapha. Ich bin der Herr, dein Arzt. So stellt Gott sich Israel vor. 2. Mose 15, 26. Und als Jesus geboren wird, im Lukas Kapitel 2, Vers 10 bis 11, da sagt der Engel, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Retter geboren. Der Retter. Das heißt, Gott stellt sich uns vor als unser Arzt und als unser Retter. Nun ist es so, das stimmt absolut, aber viele von uns, die meisten von uns haben ja doch schon Lebenserfahrung. Und wir haben über die Jahrzehnte erfahren, speziell wenn du auch in Gemeinden zu Hause bist, da gibt es liebe Leute in unserer Gemeinde, die sind krank, Für die wurde gebetet, die gingen zu Ärzten und sie wurden nicht gesund. Und man fragt sich, warum nicht? Ich denke immer an eine liebe Schwester hier in Schladming, die Gerti heißt sie, die ist seit 18 Jahren im Rollstuhl. 18 Jahre. Und nicht nur das, sie hat jeden Tag Schmerzen. Aber manchmal kommt sie zu uns in die Versammlungen, da wird sie da raufgetragen mit dem Rollstuhl und so. Ist schön, wenn sie da ist, aber es ist oft unangenehm, weil dann schreit sie wieder 3 Minuten, weil sie so Schmerzen hat. Ach, für die haben wir gebetet, alles Mögliche ist immer noch krank. Eine liebe, gläubige Frau. Und man fragt sich, ja warum? Wenn Gott Retter und Arzt ist, warum heilt er? Das wäre ja für Gott, der das Universum gemacht hat, kein Problem, das könnte er ja so tun. Aus diesem Grund übrigens wenden sich auch einige Menschen von Gott ab. Sie sagen, wenn das ein Gott der Liebe ist, der so etwas zulässt, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Ich verstehe die emotionale Seite von solchen Menschen. Allerdings, und das ist meine Antwort, genau weil ich in dieser Welt den Widerspruch sehe zwischen Gottes Versprechen und den Konsequenzen einer sündhaften Welt, wie wir sie sind, genau darum glaube ich an den Gott der Bibel. Denn, ich weiß nicht, ob du die Bibel liest, aber die Bibel beschreibt keine Welt, die vollkommen ist. Ganz im Gegenteil. Die Welt, die die Bibel beschreibt, ist eine trauernde, leidende, schmerzensvolle Welt. Das wird in der Bibel beschrieben. Darum, wenn ich die Bibel lese und das Geschehen der Welt betrachte, das ist 1:1. Darum glaube ich an den Gott der Bibel. Wir müssen nur mal lesen, dann erkennen wir, welcher Gott sich uns vorstellt in der Bibel. Und das ist wichtig, weil zum Beispiel in Römer Kapitel 8, Vers 22, da schreibt der Apostel Paulus, die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Erlösung. Ich nehme an, einige von euch kennen das ganz genau, wo entweder ihr selbst oder ihr kennt Menschen, liebe Menschen, die seufzen und die leiden. Das ist die Beschreibung der Bibel über diese Welt. Nun, übrigens, warum beschreibt sich Gott als unser Arzt in der Bibel? Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir krank sind. Wenn niemand von uns krank wäre, bräuchten wir keinen Arzt. Warum beschreibt sich Gott als unser Retter in der Bibel? Ganz einfach, weil wir verloren sind. Ich bin im Bergrettungsdienst, auch im Höhlenrettungsdienst. Wisst ihr, warum es einen Bergrettungsdienst gibt? Weil es am Berg ab und zu Verlorene gibt. Gäbe es keinen einzigen Verlorenen in den Bergen, gäbe es keinen Bergrettungsdienst. Warum ist Jesus unser Retter, weil wir verloren sind? Sonst bräuchten wir keinen Retter, könnte ja im Himmel bleiben. Darum kam er. Und Gott begegnet uns in dieser Welt in seinem Sohn als unser Retter und als unser Arzt. Und das ist die Geschichte der Menschheit, eine Geschichte der Tragik der Sünde einerseits. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt und ist darum in die Tragik der Sünde gefallen. Das hat Gott von Anfang an gesagt. Gott hat gesagt, Mensch, wenn du von dieser Frucht isst, du wirst des Todes sterben, es wird tragisch. Das ist keine Drohung. Wenn du deinem Kind sagst, wenn du da runterspringst vom 2. Stock, du wirst schwer verletzt oder sogar noch mehr tot sein. Das ist keine Drohung, das ist nur eine Feststellung, eine Warnung. Tu es nicht. Gott hat den Menschen gewarnt, aber der Mensch ging hinein und das ist die Tragik der Sünde, die wir einerseits erleben und andererseits erleben wir, wie Gott jetzt in unser Leben hineintritt als unser Retter und Arzt und wir erleben Heilung und Gesundung. Diese Spannung, die sehen wir in diesem Leben. Und ein wunderschönes Beispiel zwischen dieser Realität des Lebens, das Leid einerseits und die Rettung andererseits, haben wir im Johannes 5. Bitte schlagt alle auf, wir haben eine Bibel dabei, eine fantastische Geschichte. In Johannes 5, da begegnet Jesus einem Mann und diese Geschichte möchte ich euch nur kurz noch ans Herz legen. Johannes Kapitel 5, ich lese ein paar Verse vor. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Jerusalem übrigens ist ungefähr so hoch wie Schladming, ein bisschen höher sogar. Aber wenn du vom Toten Meer raufgehst, das ist ein paar hundert Meter unter dem Meeresspiegel, gehst du 1000 Höhenmeter. Also das sind ganz schöne Strecken. Und das ist noch wärmer wie hier. Gell? Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Und dann einige alte Manuskripte fügen hier hinzu, diese Lahmen, die Dürren, die Kranken, wenn sich das Wasser bewegt, dann kam ein Engel des Herrn zur bestimmten Zeit an den Teich, bewegte das Wasser und wer zuerst in den Teich hineinkam, der wurde geheilt. Das ist aber nur in manchen Handschriften, darum ist es in der Bibel in der Regel nicht drinnen. Und dann lesen wir im Vers 5, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Hier ist die Tragik des Lebens. Ein Mann lag 38 Jahre lang krank. Das war die Realität für diesen Mann. Übrigens, 38 Jahre ist ganz schön lang. Einige von euch sind gar nicht mal so alt. Andere schon, ungefähr so alt. So lang war der krank. Das ist eine ewig lange Zeit. Damals wurden ja die Menschen gar nicht so alt wie heute. Das war maximal die Hälfte des Lebens. Die Hälfte des Lebens lag er bereits krank. Und ich frage mich manchmal zum Beispiel, wie auch bei diesem, man fragt sich, wo hat dieser Mann, der 38 Jahre da als Krüppel gelähmt, da liegt in dieser Säulenhalle, wo hat er überhaupt noch den Mut für einen anderen Tag zu leben? Ich frage mich auch bei Leuten, die ich kenne, hier in der Umgebung, ich sage, ich kenne einige Leute, die sind derartig negativ, kritisch, da ist alles nur blöd und manchmal frage ich mich, warum will der überhaupt noch einen Tag leben? Das Leben ist sowieso nur blöd. Warum bringt sich der nicht um? Wisst ihr, es ist interessant, wir sind ja immer schockiert, wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, das sollten wir auch. Aber wisst ihr, was mich noch mehr überrascht? Warum viele Menschen sich nicht das Leben nehmen? Das überrascht mich manchmal. Weil ich kenne Menschen, wenn du denen zuhörst, mit denen lebst, da ist nichts mehr da. Das ist nur noch eine Existenz, aber kein Leben. Und dieser Mann war 38 Jahre krank und da fragt man sich, was hält den am Leben? Und es kann eigentlich nur ein Wort sein, die Hoffnung. Irgendwie muss der auch noch gehofft haben, vielleicht gibt es einen Tag, wo ich doch als Erster ins Wasser falle und dann werde ich nochmal geheilt. Du, wenn du das nach 38 Jahren immer noch glaubst, allerhand. Also eine reale Hoffnung ist das nicht mehr. Übrigens, da gibt es einen super Vers im Römer Kapitel 4 über Abraham. Da steht über Abraham, er hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Das ist ein interessanter Satz. Gegen Hoffnung auf Hoffnung. Da ging es um das Kinderkriegen. Er war ja schon 100 und seine Frau 90. Und die soll noch ein Kind kriegen. Also da ist hoffnungslos. Abraham hat die Sarah angeschaut und gesagt, bei dir schaut es nicht gut aus. Und sie hat ihn angeschaut und gesagt, bei dir ist noch hoffnungslos, das kannst du vergessen. Und gegen Hoffnung und doch haben sie gehofft und sie wurde schwanger. Und genau diese Hoffnung muss bei diesem Mann gewesen sein. Und dann lesen wir im Vers 6 und das ist ein interessanter Satz. Als Jesus diesen Mann daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, früher habe ich mir gedacht, also das ist keine intelligente Frage. Ehrlich. Da liegt einer 38 Jahre krank. Jesus weiß das. Er weiß alles. Und er tritt zu ihm und sagt, willst du unter Umständen gesund werden? Habe ich nie kapiert. Aber schon langsam kapiere ich es. Das hat damit zu tun, das Altwerden ist ja nicht nur schlecht. Weil man hat viel mehr Lebenserfahrung, man hat Gespräche mit Menschen. Fast jede Woche habe ich Seelsorgegespräche mit Leuten. Und wisst ihr, was ich feststelle bei Menschen? Ich habe schon mit Menschen geredet, da merkst du nach 10 Minuten, da ist Bitterkeit, da ist Zorn, Selbstmitleid. Und man hört zu und dann frage ich ihn, willst du eigentlich deinen Zorn und deine Bitterkeit loswerden? Ich habe festgestellt, manche wollen es nicht. Die wollen krank bleiben. Die Frage, willst du gesund werden? Ich frage manchmal Leute echt, willst du überhaupt, warum kommst du zu mir? Willst du überhaupt gesund werden? Und manchmal ist die Antwort eigentlich nein. Dann sage ich, dann ist mir lieber, wir machen sonst was. Das ist Zeitverschwendung. Willst du gesund werden, fragt Jesus diesen Mann. Und Jesus fragt, was ist dein Problem? Was willst du, dass ich heile? Und der nächste Satz, der ist so fantastisch, der ist so gewaltig, da kann man echt nur schlucken. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen. Herr, ich habe keinen Menschen. Das war sein Problem. Seine tiefste Not war nicht seine körperliche Krankheit, es war seine Einsamkeit. Ich habe niemand. Und seht ihr, Jesus spricht diesen Kranken hier in seiner Einsamkeit an, bei dem die meisten einfach nur vorübergehen. Und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und der Kranke antwortet ihm, ja Herr, ich habe keinen Menschen. Und dann sagt er noch dazu, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinein. Er sagt dir, ja, in dieser Säulenhalle, da gibt es viele andere Krüppel und Kranke und wir sind eine gewisse Gemeinschaft, aber jeder schaut nur auf sich selbst. Niemand steht wirklich zu mir. Es gibt keinen, der mich hineintragen würde. Übrigens, eine Frage an dich, ganz persönlich nur. Hast du eigentlich einen Menschen, von dem du hundertprozentig sicher sagen kannst, dass er dich liebt? Sagst, der steht zu mir. Dem kann ich vertrauen. 100%. Das ist gar nicht selbstverständlich. Und es gibt viele Menschen, die könnten keinen einzigen aufzählen, für wen das stimmt. Da ist immer konditionierte Liebe. Beginnt oft bei den Kindern, wenn du brav bist, dann habe ich dich lieb so ähnlich. Sind wir konditioniert. Und dann lesen wir weiter. Jesus heilt diesen Menschen. Im Vers 8, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Das ist ein Wunder, was hier geschieht. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und was mir hier besonders gefällt ist, Jesus macht keinen Appell in dem Sinn und sagt zu ihm, was, reiß dich halt ein bisschen zusammen, drück dich halt ein bisschen hoch und du halt mal ein bisschen was, dann wird es schon wieder. Das machen ja wir sehr oft, gell? Appelle. Reiß dich zusammen, streng dich halt ein bisschen mehr an. Wisst ihr, was bei diesem Mann war? Der war 38 Jahre krank, der hatte keine Muskeln mehr. Der konnte nicht aufstehen. Und das ist das Schöne, und darum bin ich gerne Christ. Wenn Jesus zu dir sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, dann kannst du aufstehen, dein Bett nehmen und gehen. Das ist das Herrliche am Christentum. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nicht eine Psychologie, ein Einreden, ja, ich muss mich halt mehr anstrengen und diese christliche Psychologie hilft mir dabei. Da hilft dir eine andere auch. Sondern wenn Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, dann können wir es nehmen, weil er die Kraft dazu gibt, es zu tun. Übrigens ein Missverständnis, dem ich jahrelang aufgesessen bin. Ich habe das in Predigten öfter gehört. Ich weiß nicht, ob ich selbst nicht auch gepredigt habe. Aber ich habe früher manchmal gehört, im Leben als Christ brauchst du Prioritäten. Die erste Priorität ist immer Gott. Die zweite Priorität deine Frau, dann von mir aus die Kinder, dann die Arbeit und dann, was weiß ich, Sport und Hobby und so weiter. Wisst ihr, was das bei mir getan hat? Das habe ich geglaubt. So stehst du in der Früh auf und denkst, okay, jetzt bin ich munter, was ist das erste Problem? Ah ja, mit Gott muss ich zuerst mal reden. Stille Zeit. Okay, stille Zeit gemacht, 5 Minuten oder wenn es gut ging, 10 Minuten. So, Gott ist abgehakt. Passt. Zweite Priorität, ah ja, meine Frau. Genau, Frau, setz dich zu mir, schau mir in die Augen, jetzt reden wir, weil du bist die Nächste dran. Abgehakt, passt. Und die Kinder gibst noch einen Kuss, tschüss, bis zum Abend, auch abgehakt und dann in die Arbeit. So auf die Art. Aber wisst ihr was? Das ist eine Katastrophe. Und ich habe Neuigkeiten. Gott hat null Interesse, in deinem Leben Priorität Nummer 5 zu sein und er hat genauso wenig Interesse, deine Priorität Nummer 1 zu sein. Das, was Jesus in deinem Leben will, ist, er will deine Kraft sein, wenn du mit deiner Frau redest. Er will dir die Liebe geben, wenn du mit deinen Kindern bist. Er will dir die Liebe sein, wenn du in der Arbeit bist. Er will in jedem Bereich dein Herr und dein Retter sein. Und das ist so entspannend. Gott ist nicht jemand, den ich zufriedenstellen muss, damit er happy ist. Und wenn ich ihn zufriedengestellt habe, kann ich zum Nächsten gehen. Sondern Gott ist die Kraft, die mir es ermöglicht zu leben. Und das ist der große Unterschied. Das habe ich lange nicht gewusst. Und darum bin ich gerne Christ. Ich muss nicht die Kraft haben, um mein Leben zu meistern. Das hat mir im Winter, das war so nett, weil ich mache öfter Fragestunde so. Können wir auch heute von mir aus noch 10 Minuten oder was machen. Aber da hat einer Mann, der schon lange kommt, schon 20 Jahre, hat gesagt, Hans-Peter, können wir ruhig die Tür da hinten ein bisschen zumachen, dann ist... Ja, genau. Und er hat gefragt, ich bin jetzt schon fast 25 Jahre da, sag Hans-Peter, wie schaffst du das, dass du immer noch gleich frisch, gleich fröhlich dieselbe Botschaft predigst wie vor 25 Jahren? Und dann stand eine ältere Frau auf, die auch schon lange kommt und hat die Frage für mich beantwortet. Dann hat sie gesagt, da gibt es eine Geschichte, da ging ein Mann in die Stadt und da war ein Stadtbrunnen. Und der Stadtbrunnen, der sprudelte Jahr für Jahr, Tag und Nacht Wasser, jahrzehntelang. Und der Mann fragte den Stadtbrunnen, wie kann es sein, dass du Tag und Nacht, Jahr um Jahr Wasser sprudelst? Und dann antwortete der Brunnen und sagte, ich bin nur der Brunnen, ich bin nicht die Quelle. Und wisst ihr, das ist Geheimnis. Du und ich, wir sind nur der Brunnen. Wir müssen die Kraft nicht erzeugen. Ich bin nicht die Quelle, das ist Jesus Christus. Er ist die Quelle. Und er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und wisst ihr, wenn ihr Samstag nach Hause fahrt, die Quelle fährt mit euch. Die ist nicht hier im Dauernhof. Die ist in dir. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, mein Leben in ihm wird eine Quelle lebendigen Wassers werden, das nie versiegt. Darum bin ich gerne Christ. Und auf jeden Fall sagt Jesus zu diesem Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dann übrigens, dieses Bett, das war nicht so eine Isomatte, wie du beim Campen oder beim Zelten hast, die du zusammenrollen kannst, das gab es damals noch nicht. Das war eine Trage, eine Holztrage. Und das war ein Bett, das hatte schon ein paar Kilo. Das heißt, Jesus sagte zu diesem Mann auch, jetzt stehst du auf, nimmst dein Bett und gehst nach Hause. Ich mache dich gesund und du darfst jetzt in Verantwortung zum Leben leben. Du trägst jetzt selbst dein Bett. Andere haben dich hergetragen, du trägst es selbst nach Hause. Denn wisst ihr, es kann auch manchmal sein, dass wenn man völlig abhängig ist, andere alles für dich tun, ist zwar ein bisschen stumpf fürs Leben, aber bequem. Ich kenne Alkoholiker, die sind völlig abhängig von ihrer Frau, von anderen, die sie unterstützen. Sie haben zwar ein furchtbares Leben, aber bequem. Die brauchen selbst nichts tun. Jesus heilt diesen Mann und sagt, okay, jetzt stehst du auf, nimmst das Bett, womit sie dich hergetragen haben, und du trägst es nach Hause. Trage Verantwortung für dein Leben. Das ist auch ganz interessant. Das macht Jesus öfter mal. Darum fragt er ihn, willst du gesund werden? Oder willst du lieber abhängig bleiben? Denn wenn du gesund wirst, kannst du dich um andere Menschen kümmern, die krank sind. Und dann, und das ist noch zum Abschluss, dann bin ich gleich fertig. Als der Mann geheilt war, das war ja ein Schabbat, der Feiertag der Juden, Samstag. Für uns ist es Sonntag als Christen. Und am Schabbat arbeitet man nicht. Und dann lesen wir, ich lese es euch vor, im Vers 9, sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden, das sind die religiösen Juden von damals, zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Wisst ihr was? Religion befasst sich immer mit Dingen, mit denen sich Gott überhaupt nicht befasst. Vor ein paar Monaten war ich in Deutschland, habe auch irgendwo gepredigt auf einer Konferenz. Und da war es Sonntag, das war ein hoher Feiertag, da ziehe ich dann immer mein schönes österreichisches Outfit an. Da brauche ich nie eine Krawatte, weil das verzeihen sie mir immer, weil das Österreichische ist gut genug. Und dann habe ich am Montag auch gepredigt, das war nicht mehr ein Feiertag, und da habe ich mich ein bisschen legerer angezogen. Dann kam eine liebe Frau, hat gesagt, ja, wo haben Sie das schöne Jäckchen von gestern? Das, was Sie heute tragen, das ist nicht ganz passend für diesen Anlass. Dann habe ich gesagt, ja, das Leben ist hart. Aber wisst ihr was, diese Frau war mehr damit beschäftigt, welche Kleidung ich trage, als die Botschaft, die ich bringe. Das ist Religion. Religion befasst sich mit Äußerlichkeiten, die Gott überhaupt nicht interessieren. Tony Campolo, ich kenne ihn nicht persönlich, aber einiges von ihm gelesen, ein Prediger auch, der kümmert sich sehr um Kinder in Afrika. Der hat eine ziemlich große Mission laufen, wo er sich um tausende Kinder in Afrika kümmert, die verhungern. Und er hat einmal im Gottesdienst gesagt, während ich jetzt predige in den 20 Minuten, sterben etwa 1000 Kinder an Hungerstod. Und es ist jedem von euch scheißegal. Und dann hat er gesagt, noch tragischer ist, dass ihr euch jetzt mehr darüber aufregt, dass ich Scheiße gesagt habe, als dass 1000 Kinder gerade sterben. Religion kümmert sich dauernd um Dinge, um die sich Gott überhaupt nicht kümmert. Und für Religion würde ich mich nie nach vorne stellen, sondern nur für Jesus. Verwechsel niemals Religion mit Jesus. Und dann ist noch der Mann, sagt dann zu diesen religiösen Juden, und das ist, damit schließe ich, das ist für mich eins der Highlights, Vers 11, er antwortet ihnen, der mich gesund machte, der hat zu mir gesagt, nimm dein Bett auf und geh heim. Und sie fragten ihn, ja, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett, geh auf und umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war. Der Geheilte hatte keine Ahnung, wer das war, dass das Jesus war. Er kannte nur, und das ist einer der schönsten Namen für Jesus, es ist der Mann, der mich gesund gemacht hat. Freunde, ob du den Namen Jesus kennst oder nicht, aber wenn du weißt, Jesus ist der, der dich gesund gemacht hat, das ist alles, was du wissen musst. Einer der schönsten Namen von Jesus. Der Mann, der mich gesund gemacht hat, und das darf ich bezeugen. Und darum tun wir, was wir tun. Und mit Freude. Das wünsche ich euch. Denkt über die Frage nach, willst du gesund werden? An Körper, Seele und Geist. Willst du das Leben Gottes? Willst du gesund werden? Denk darüber nach, beweg diese Frage.